Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Vielen Dank für die Einladung und die Möglichkeit, heute Morgen hier mit euch gemeinsam Gottesdienst zu feiern. Von meiner Seite aus, schönen guten Morgen. Schön, dass ihr da seid und dass ihr euch aufgemacht habt. Der eine oder andere weiß oder wusste vielleicht, dass jetzt heute Morgen Compassion hier ist, ein Spendenwerk. Und ich weiß als Gemeinschaftspastor und ich weiß als langjähriges Gemeindemitglied, wenn man es vorher weiß, man überlegt immer zweimal, ob man dann kommt. Daher schön, dass jetzt so viele da sind. Schön, dass so viele sich aufgemacht haben. Schön für die gemeinsame Zeit. Mein Name ist Patrick Illien. Ich bin 38 Jahre alt, verheiratet. Wir haben eine Tochter und ich lebe mit meiner Frau in der Nähe von Gießen in Mittelhessen und komme auch heute Morgen von dort. Compassion ist ein christliches Kinderhilfswerk. Ich werde später im Gottesdienst noch die Möglichkeit haben, ein paar Worte mehr dazu zu verlieren. Ich wollte es euch aber am Anfang mal gesagt haben. Ich bin hier heute Morgen mit diesem Thema ein Grund zum Feiern von Compassion. Und ich finde, es ist ein wunderbares Thema, um einen Gottesdienst zu feiern. Genau das machen wir ja an diesem Sonntagmorgen. Wir kommen zusammen, um mitten in der Woche oder am Ende der Woche uns Zeit zu nehmen, innezuhalten, zu pausieren und zu feiern. Einen Blick auf das Leben zu werfen, auf die eigene Situation und zu genießen. Zumindest hoffe ich das. Es ist ja herausfordernd in aktuellen Zeiten und umso schöner daher aus meiner Sicht heraus dieses Thema zu begehen. Und ich habe euch heute Morgen noch etwas mitgebracht. Regina hat ja vorhin schon gesagt, Feiern verbindet. Und das finde ich so wunderbar an diesem Thema. Feiern verbindet tatsächlich. Manchmal macht man sich Gedanken, wie kriegt man alle Menschen zusammen und gerade auch in der aktuellen Zeit, in der wir eigentlich viel mehr miteinander reden müssten, viel mehr im Austausch sein müssten, ist ganz oft die Frage, wie kriegen wir eigentlich alle Leute irgendwie zusammen? Und die einfachste Antwort ist ja ganz oft, ja, ladet sie zum Essen ein. Denn das Spannende an dieser Sache ist, an einem gemeinsamen Tisch mit Essen haben die meisten Differenzen relativ schnell ihre Bedeutung verloren. Warum sage ich das? Ich komme aus der Pfalz ursprünglich und genauer gesagt aus der Saarpfalz. Das ist so ein schmaler Grenzstreifen zwischen Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Und neben allen freundschaftlichen Kappeleien verbindet uns eine Sache. Ein Lebensmotto, das wir vor uns hertragen und im Dialekt gesagt, heißt es, Hauptsache gut gess, geschafft haben wir schnell. Im Hochdeutschen, Hauptsache gut gegessen. Gearbeitet haben wir danach schnell. Und es steckt so viel Wahrheit da drin, denn zusammenzukommen, Zeit miteinander zu verbringen, Austausch zu haben, ist so wertvoll und es bringt Menschen zusammen. Egal welchen kulturellen Hintergrund wir haben, egal welche Differenzen und Ansichten wir haben, in dem Moment, wo wir zusammenkommen und Essen miteinander teilen, da verbindet uns etwas, nämlich dieser Tisch und die Zeit miteinander. Und ich bin davon überzeugt, dass das eben nicht nur in der Saarpfalz gilt. Ich glaube, dass das überall gilt. Wir könnten das auch hier testen nach dem Gottesdienst bei einem gemeinsamen Mittagessen. Ich habe es aber selber erleben dürfen Anfang des Jahres. Und davon erzählt dieser Teller, den ich ganz bewusst mitgebracht habe. Nicht nur, um etwas in der Hand zu haben, sondern auch, um etwas zu symbolisieren. Dieser Teller erzählt davon, wie Menschen ganz unterschiedlicher Herkunft zusammenkommen. Diesen Teller habe ich mitgebracht, als ich Anfang des Jahres im Zuge einer Reise von Compassion in Tansania war. Genauer gesagt in Arusha. Arusha ist eine große Stadt in Tansania am Fuße des Kilimandscharo. Und in Arusha selber ist die Zentrale von Compassion Tansania. Und wir haben uns Anfang des Jahres mit etwa 10 Kollegen aufgemacht, um diese Stadt, um die Landesgesellschaft zu besuchen und die Arbeit von Compassion vor Ort kennenzulernen. Und als wir in Arusha waren am ersten Tag, sind wir mit Mitarbeitern der Landesgesellschaft in eine Gemeinde in Arusha gefahren. Und es war ein besonderes Erlebnis, denn diese Gemeinde liegt in einem der ärmsten Viertel von Arusha. Und nachdem wir aus unserem Hotel und der Landesgesellschaft herausgefahren sind und die Straßen von gut gepflasterten und geteerten Straßen zu sandigen Wegen gewechselt haben und wir durch schmale Gassen gefahren sind, mussten wir irgendwann noch die letzten paar Meter zu dieser Gemeinde zu Fuß hinter uns bringen. Und es war eine kleine Gemeinde in einem der Hinterhöfe von Arusha. Und wir hätten sie gar nicht erkannt, dass es eine Gemeinde ist, denn hinter einem verschlossenen Tor lag eine große Ruine, eine große Baustelle, um genau zu sein. Es hat aber einen freudigen Grund, denn die Gemeinde ist mittlerweile so am Wachsen, dass sie ihr altes Gebäude abgerissen hat, um auf dem Platz eine größere Gemeinde aufzubauen mit den Materialien. Und wir laufen, werden dort empfangen und laufen dann über diese Baustelle in die neuen provisorischen Räume dieser Gemeinde und werden begrüßt von etwa 15 jungen Frauen, die genau in dieser Gemeinde im Mutter-Kind-Programm von Compassion sind. Und diese jungen Mütter mit ihren Kindern begrüßen uns freudig an diesem Tag. Denn es ist etwas Besonderes, dass Gäste kommen und es ist vor allem etwas Besonderes, dass Mitarbeiter von Compassion aus dem Ausland dorthin kommen. Und diese jungen Mütter kamen auf uns zu und wir kamen ins Gespräch und verbrachten einen Nachmittag miteinander, in dem wir einfach ins Gespräch kamen über ihr Leben, über ihre Situation und das, was diese Gemeinde mit Hilfe von Compassion in ihrem Leben bewirkt hat. Und mich hat es verändert. Mich hat es vor allem verändert, wie einfach es war, an einem gedeckten Mittagstisch, wo wir zusammensaßen mit etwa in Summe 50 Leuten insgesamt, alle aus diesen Tellern und das Essen geteilt haben, wie einfach es war, ins Gespräch zu kommen. Über das, was uns verbindet in dieser Gemeinde, in dieser Situation. Und wie schnell wir von einer gewissen Distanz in einem persönlichen Austausch waren. Ganz besonders hat es mich bewegt, weil an meinem Tisch Elizabeth saß. Und Elizabeth ist eine junge Mutter, Anfang 20, die mit ihrer 8 Monate alten Tochter in dieser Gemeinde ist, in diesem Programm. Und Elizabeth lud uns oder einen Teil unserer Gruppe im Anschluss an dieses Essen ein, zu sich nach Hause zu kommen, um einfach mal einen Eindruck von dem zu bekommen, was es bedeutet, in den Straßen von Arusha zu leben. Und so machten wir uns auf und folgten Elizabeth von der Gemeinde durch die schmalen Gassen und Hinterhöfe von Arusha zu ihrem Zuhause. Eine aufregende Reise zu Fuß. Und nach wenigen Minuten hatte ich schon meine Orientierung verloren, während Elizabeth mit ihrer Tochter munter durch verwinkelte Gassen und fragwürdige Wege hindurch uns munter immer weiter und immer tiefer in diese Stadt führte. Und nach etwa 10 Minuten öffnet sich vor uns ein kleiner Hinterhof und uns ist klar, das ist das Zuhause von Elizabeth. Ein Hinterhof, in dem sich rund um ein großes Regenfass einfache Hütten versammeln. Etwa 30 Hütten, die eng beieinander stehen und so einen Rundkreis bilden um dieses Fass. Und es ist klar, eine dieser Hütten ist das Zuhause von Elizabeth. Und sie läuft munter auf eine schmale Tür zu. Und tatsächlich ist es so, wie soll ich es euch beschreiben? Es sind einfache Lehmhütten, ein einfaches Wellblechdach, das diese Hütte irgendwie bedeckt und ein einfacher Holzverschlag, der als Tür dient. Sie öffnet mit einer Hand ein kleines Schloss. Und ich denke mir schon so, das Schloss, das in meinem Koffer im Hotel ist, ist schon von einer höheren Qualität als das, was ihr zu Hause sichert. Und als sie die Tür aufmacht und in ihre kleine Hütte hineintritt, ruft sie uns zu, dass wir doch endlich eintreten sollen. Und wir stehen draußen, neben mir noch 5 Kollegen, plus Dolmetscher, plus Mitarbeiter von der Gemeinde. Und wir überlegen wirklich ganz dramatisch, wie soll das gelingen, dass wir in diese Hütte kommen. Denn als Elizabeth uns die Tür aufmacht, zeigt sich uns nicht nur blanker Boden und eine mit Löchern übersäte Wand, sondern mitten in diesem Raum steht ein viel zu großes, ein absolut überdimensioniertes Bett aus massivem Holz. Etwa 1,80 Meter mal 2 Meter. Man hat das Gefühl, der Raum ist um dieses Bett herum gebaut worden und es lässt gerade so viel Platz, dass Elizabeth die Tür einen Spalt weit öffnen kann, um mit ihrer Tochter gemeinsam einzutreten. Und wir überlegen jetzt, wie soll in diesem schmalen Spalt zwischen Hauswand und Tür und diesem Bett genug Platz sein, damit wir uns da jetzt noch daneben begeben können. Und während wir noch miteinander reden und diskutieren, wie das gelingen soll, ruft Elisabeth von vorne und unser Dolmetscher fängt von hinten freundlich, aber bestimmt an zu schieben. Und wir stapeln uns irgendwie auf und neben dem Bett, quetschen uns irgendwie zusammen und unser Dolmetscher muss in der Tür stehen bleiben und reckt seinen Kopf durch diesen kleinen Spalt, um zu verstehen, was Elisabeth sagt, um es uns zu übersetzen. Und während ich da sitze und mich irgendwie versuche, in eine halbwegs angenehme Position zu begeben, um zuzuhören, überlege ich mir, wer auf die Idee kam, dieses vollkommen unpraktische Bett in diese viel zu kleine Hütte zu stopfen und ob man da nicht hätte andere Möbel benutzen können, ob man die Raumteilung nicht hätte sinnvoller machen können und ob es da keine andere Möglichkeit gegeben hat, als einfach dieses überdimensionierte Bett in diesen Raum zu quetschen. Und dann fängt Elisabeth an zu erzählen. Und Elisabeth erzählt, wie sie einige Jahre zuvor gemeinsam mit ihrem Mann aus einem nahegelegenen Dorf nach Arusha kam, in der Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Weil ihr Dorf viel zu klein ist, um ihrer jungen Familie eine Zukunft zu bieten. Und wie sie deshalb dem Traum gefolgt sind, in die Stadt zu gehen, um dort ihr Glück zu finden. Wie sie irgendwie nach langem Suchen und mit viel Glück diese kleine Hütte in Arusha gefunden haben. Wie sie zu zweit oftmals gerade so genug Geld zusammenbekommen haben, um die Miete monatlich zu bezahlen. Wie sie versucht haben, immer wieder neue Arbeit zu finden und wie sich das als schwierig herausgestellt hat, wie sie mit Tagelöhnern und einfachen Arbeiten immer wieder versucht haben, etwas Geld an die Seite zu legen, wie es oftmals gerade so langt. Sie erzählt davon, wie sie schwanger wird und wie die Sorgen größer werden, je näher der Entbindungstermin kommt. Sie erzählt davon, wie sich die beiden immer mehr Gedanken machen, weil das Geld, das für zwei gerade so langt, zukünftig für drei ausreichen soll. Sie erzählt davon, wie es immer schwieriger wird und vor allem wie herausfordernd es wird, als immer mehr klar wird, dass sie nicht arbeiten kann in dieser Schwangerschaft. Sie erzählt davon, wie sie ins Krankenhaus kommt, wie sie ihr Kind entbindet, es das erste Mal im Arm hält und wie ihr Mann sie noch im Krankenbett verlässt, weil die Sorge ihn so quält. Sie erzählt, wie sie zurück in dieses Haus kommt, zusammen mit ihrer Tochter und alleine ist. Sie überlegt, wie sie das Geld zusammenbekommen soll für diese Wohnung, für das Essen, für die Versorgung ihrer kleinen Tochter. Sie erzählt, wie sie herausgefordert ist, wie sie auf der Suche nach neuen Jobs jeden Tag sich aufmacht. Sie erzählt davon, wie sie teilweise wildfremden Menschen ihre Tochter anvertraut, um ein paar Stunden Zeit zu haben, um etwas Geld zu verdienen, um etwas zu essen zu kaufen oder die Miete zu bekommen. Und sie erzählt, wie eines Tages Mitarbeiter aus der naheliegenden Gemeinde auf sie stoßen, wie sie miteinander ins Gespräch kommen und wie sie eingeladen wird in das Mutter-Kind-Programm der Gemeinde. Sie erzählt davon, was es für sie bedeutet, dort auf andere Mütter zu stoßen, die in derselben Situation sind wie sie. Was es für sie bedeutet, nicht mehr alleine zu sein, Menschen zu haben, die ihr zuhören und die Situation teilen können. Und sie erzählt, wie einige Wochen vor unserem Besuch zu Weihnachten die Gemeinde allen Müttern in der Gemeinde neue Betten als Weihnachtsgeschenk kaufen. Wie Mitarbeiter der Gemeinde sie durch die Hinterhöfe und Gassen von Arusha tragen in die jeweiligen Häuser der Mütter, sie dort aufbauen und anpassen, weil es eben Standardbetten sind, die dann vor Ort nochmal angepasst werden müssen an die Gegebenheiten der Hütten. Sie erzählt davon, wie dankbar sie ist, dass sie ein Bett bekommt und wie ihre kleine Tochter das erste Mal in ihrem Leben nicht auf dem Boden schlafen muss. Und als Elisabeth diesen Satz sagt, begegnet mir der Schmerz der Welt. In dieser einfachen Aussage von Elisabeth, in dieser Hütte in einem Hinterhof von Arusha, da wird mir schlagartig klar, dass vieles von dem, was ich als selbstverständlich erachte, in vielen Teilen der Welt immer noch unvorstellbar ist. Und da, wo ich an Raumtrenner und Deko denke, ist die Alternative zu diesem viel zu großen und unpassenden Bett tatsächlich gar kein Bett. Diese Begegnung mit Elisabeth verändert mich schlagartig. Und es macht etwas mit mir und meinem Verständnis von dem, was ich Leben nehme. Als ich an diesem Abend nach Hause komme, ist das Erste, was ich tue, meine Familie anzurufen und meine Dankbarkeit auszudrücken über das, was wir haben. Über einen guten Job, mit dem ich in der Lage bin, meine Familie zu versorgen. Ein sicheres Einkommen. Wir wohnen, ich darf Auto fahren, wir haben so viel. Und mir wird schlagartig bewusst, was dieses Gleichnis, was Jesus in diesen Worten für uns heute zu sagen hat. Denn ich entdecke mich in diesem Gleichnis wieder, in genau dieser Wahrnehmung. Regina hat das Gleichnis gelesen, das viele von euch vielleicht kennen, das ihr vielleicht schon gehört habt und das einige von euch, vielleicht geht es euch genauso wie mir, oft schon abgetan haben. Aber es ist ein Gleichnis, in dem Jesus in uns hineinspricht. Jesus erzählt in diesem Gleichnis von zwei Gruppen von Menschen, die auf besondere Art und Weise bedenkt. Die erste Gruppe von Menschen sind die, die zu dem großen Festmahl eingeladen werden. Menschen, die in ihrem Leben eigentlich alles haben, die gut versorgt sind, denen es grundsätzlich gut geht. Menschen, die allen Grund zum Feiern haben. Menschen, die auf der Sonnenseite des Lebens sind, wie das Sprichwort so schön sagt, die sich leisten können, das Leben so ausgiebig zu feiern, dass sie noch mehr anhäufen. Und zwar in einem positiven Sinne, ich meine das gar nicht negativ. Menschen, denen es gut geht, die Ehe schließen und Familien gründen, weil sie versorgt sind, die sich Gedanken machen um Häuser, um Land, um Besitz, die sich das leisten können, mehr zu haben, sich darüber Gedanken machen können, die gut situiert sind und gut versorgt sind. Menschen, denen es gut geht. Die dann eine handgeschriebene Einladung bekommen, das Leben zu feiern, zu einer besonderen Feier. Und die dann alle Gründe finden, nicht hinzugehen. Und wisst ihr, in Tansania, in Arusha wird mir klar, ich könnte genauso jemand sein. Es gibt ein ganz bekanntes Zitat von Nietzsche, der mal gesagt hat, Christen müssten mir Erlöster aussehen, damit ich an ihren Gott glauben kann. Und ihre Gottesdienste und ihre Feiern, ihre Lieder müssten fröhlicher sein. Und so sehr es mich stößt, habe ich den Eindruck, er hat einen Punkt. Denn wie oft geht es mir denn so, dass ich in Gottesdiensten bin und ich bin jede Woche de facto in einem Gottesdienst. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber wie oft kommen wir zusammen, reden über Gottes großzügige Versorgung, über seine Gnade, über seinen Segen in unserem Leben. Wie oft reden unsere Lieder, die wir singen, aus vollem Herzen davon, dass Gott es gut mit uns meint, wie gut er doch für uns sorgt. Und wie oft drehen sich unsere Gedanken dann doch um das neue Handy des Kollegen oder das Auto des Nachbarn oder die Klamotten von meinem Freund? Versteht ihr? Mir ist es aufgefallen, ich war gerade vor kurzem im Urlaub und meine Frau und meine Tochter sind ins Bett gegangen und ich sitze am Abend, wir waren an der Nordsee und wir hatten einen wunderbaren Tag. Und ich stehe am Abend da und ärgere mich darüber, dass ich das Geschirr mit Hand spülen muss, weil die Ferienwohnung, in der wir sind, keine Spülmaschine hat. Und ich stehe da und fange an zu krummeln, weil ich jetzt das ganze Geschirr mit Hand waschen muss. Und merke dann, wie abstrus ist es eigentlich, dass ich einen wunderbaren Tag vollbringe und meine Gedanken sich daran aufhängen, an diesem einen mini kleinen Punkt, der jetzt nicht meinen Vorstellungen entspricht. Aber wie schnell passiert es und wie lange hängen wir diesen Themen nach? Und ich glaube, das ist genau dieser Punkt, der im Gleichnis klar wird. Und das ist das, was mir in der Begegnung mit Elisabeth in Arusha klar wird. Wie gut bin ich eigentlich versorgt? Und wie viel Grund hätte ich, mit voller Überzeugung und aus vollem Herzen zu sagen, Gott meint es gut mit mir? Und vom überreichen Segen Gottes zu reden, kann ich den ganzen Tag, ich hätte allen Grund, das Leben zu feiern. Und trotzdem müsste ich mir die Frage stellen, warum tue ich es so wenig? Und warum sind meine Gedanken und meine Worte so oft von Sorgen und von Nöten und von Zweifeln geprägt? Ich glaube, wir haben allen Grund zu feiern. Und ich glaube, Gott lädt uns bewusst ein, vielleicht auch in einem Gottesdienst Woche für Woche innezuhalten und bei allen Fragen und Sorgen, die wir haben, uns auch einladen zu lassen auf den Blick, wie gut es Gott mit uns meint und was er uns jeden Tag aufs Neue zur Verfügung stellt. Denn ich glaube, wenn unser Blick und unser Herz mehr dorthin geht, zu entdecken, was Gott für uns bereithält, werden wir mehr und mehr entdecken, wie gut versorgt wir sind, welche Möglichkeiten wir haben und was wir mit all dem, was uns zur Verfügung steht, tatsächlich auch an all dem, was uns Sorge und Zweifel bringt, verändern können. Ich glaube, dass Gott uns bewusst dazu einlädt. Und ich glaube, dass Gott deshalb in diesem Gleichnis uns bewusst mit einer zweiten Gruppe von Menschen konfrontiert und uns diese bewusst vor Augen hält. Nämlich die, die keinen Grund zum Feiern haben. Menschen, von denen wir vielleicht auch einige kennen. Menschen, die vor allem die Härte des Lebens erfahren. Die Einsamen, die niemanden haben, der sie zu einer Feier einladen könnte. Die Kranken, die aufgrund ihrer Situation gemieden werden. Gelähmte und Eingeschränkte, die keinem zur Last fallen wollen und immer auf andere angewiesen sind. Menschen wie Elisabeth, die zu den ärmsten Menschen der Welt gehören und für die das Leben vor allem Überleben bedeutet. Menschen, in deren Leben so viel Platz für die frohe Botschaft des Evangeliums wäre. Die sich damals wie heute danach sehnen, diese Worte zu hören. Und das ist doch das Besondere an den Evangelien. Gerade die, die am Boden der Gesellschaft sind, die Vergessenen, die Verstoßenen, die Verlorenen, reagieren ganz besonders auf diese Botschaft von Jesus. Auf diesen Wanderprediger, der umherreist und ihnen begegnet mit einem guten Wort und einer ausgestreckten Hand. Der ihnen begegnet mit den Worten, du bist nicht vergessen, ich sehe dich. Und die darin neue Hoffnung schöpfen. Und mir fällt eine Sache auf in diesem Gleichnis, an dieser Stelle. Die erste Gruppe von Menschen bekommt die Einladung auf dem Silbertablett serviert. Der Bote wird gesendet. Sie bekommen handverlesen ihre Einladung übermittelt. Diese zweite Gruppe von Menschen bekommen keine Einladung mehr. Was passiert stattdessen? Der Hausherr schickt den Boten los mit einem klaren Auftrag. Geh. Geh zu diesen Menschen. Dort, wo sie sind. Geh in die Straßen und die Gassen, in die Hinterhöfe und an die Zäunen. Geh auf die Feldwege, geh raus aus der Stadt. Geh in die vergessenen Gegenden dieser Welt. Geh und hol die Menschen dort ab, wo sie sind. Geh zu ihnen und streck deine Hand aus und dann nimm sie mit und lass nicht los, bis sie in diesem Saal sind. Und dann geh und hol den Nächsten. Geh und geh und hör nicht auf, bis auch der Letzte der Letzten von dir gefunden und hierher gebracht wurde. Geh und hör nicht auf. Und ist das nicht die Botschaft des Evangeliums an sich? Jesus, der gesandt wird aus den königlichen Hallen in die Abgründe dieser Welt, zu den Vergessenen, den Verlorenen, und der nicht aufhört, sich an ihre Tische und in ihre Häuser zu setzen, der sich selber einlädt in ihr Leben und sagt, ich will Teil sein von dir, von deinem Leben, von deiner Gemeinschaft. Ich will heute Zeit mit dir verbringen. Jesus, der diese Menschen dort abholt, wo sie sind. Auf den Straßen, in den Hinterhöfen und in vergessenen Vierteln unserer Welt. Jesus liebt diese Tischgemeinschaft mit diesen Menschen so sehr, dass er von den angesehenen Menschen der Welt als Fresser und als Säufer verschrien wird. So sehr ist sein Leben geprägt von der Zeit, die er mit diesen Menschen verbringt. Und das Besondere an dieser Stelle ist doch das: Es braucht kein Studium, es braucht keine Ausbildung, es braucht keine besondere Qualifikation, um sich an einen Tisch mit Menschen zu setzen, das Essen und Zeit mit ihnen zu teilen und einfach da zu sein. Und vielleicht ist es die besondere Botschaft dieses Gleichnisses. Da, wo wir anfangen, unser Herzen, unsere Leben und ja, auch unsere Tische mit denen zu teilen, die in unserer Gesellschaft verloren, vergessen und am Rande stehen, eröffnet sich ein kleines Stück vom Reich Gottes in unserem Leben, in unserer Welt. Und vielleicht erfahren wir beim Biss in das Stück Brot, in die Nudeln oder den Braten einen kleinen Vorgeschmack auf das, was uns im Himmel erwartet. Wenn wir erkennen wollen oder wenn wir teilhaben wollen an dem Reich Gottes, lädt uns Gott genau dazu ein. Und Gott gibt uns hier das beste Beispiel, das wir tun können. Den Menschen zu begegnen, die in diesem Leben die Härte erfahren, die Menschen, die keinen Grund zum Feiern haben, diese Menschen bewusst anzusprechen, sie zu sehen und wahrzunehmen und sie einzuladen, für einen kleinen Moment das Leben miteinander zu teilen, eröffnet etwas von dem, was Gott für diese Welt bereithält. Und ich bin überzeugt davon, wir alle werden erleben, dass das wirklich ein Grund zum Feiern ist. Ich darf euch einladen in eurem Umfeld, in eurem Leben. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, aber ich bin sicher, Jesus wird für euch die richtigen Menschen und die richtigen Situationen schon jetzt bereit haben. Lasst euch darauf ein und ich bin gespannt, was sich in eurem Leben verändern wird. Vielen Dank euch.